Was der Heilige Geist über die Endzeit sagt, das ist das Thema vom heutigen Bibelabend. Und für die Vorbereitung von diesem Bibelabend, da bin ich nicht in die Stille gegangen und habe dann irgend so einen übernatürlichen Eindruck bekommen, wo mir der Heilige Geist gesagt hätte, was in der Zukunft passieren würde. Ich bin auch nicht ins Internet gegangen, habe da irgend so ein YouTube-Film von einem Endzeitpropheten angeschaut und habe geschaut, was sagt der, sondern ich habe die Bibel aufgeschlagen. Wir sind in der Fortsetzung von unserer Reihe über den 1. Timotheusbrief, Insider-Tipps für die Gemeinde, und schauen uns heute 1. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5 an. Da schreibt der Paulus: Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagungen gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Zuerst einmal müssen wir bei der Betrachtung von diesem Bibeltext uns die Frage stellen, was meint der Paulus damit, wenn er schreibt, der Geist aber sagt ausdrücklich. Hat der Paulus zu dem Zeitpunkt, wo er den 1. Timotheusbrief geschrieben hat, eine neue Offenbarung von Gott bekommen, einen prophetischen Eindruck, was in Zukunft alles noch passieren wird? Ich denke nicht, denn wir müssen Folgendes beachten. Jesus selbst hat ja seinen Jüngern schon in der Endzeitrede, die lesen wir zum Beispiel in Matthäus 24, vorhergesagt, dass in der Zukunft falsche Propheten auftauchen werden und Menschen verführen werden. Matthäus 24, Vers 11. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Also die Verführung, die hat Jesus schon vorausgesagt. Zudem ist es auch so gewesen, dass der Paulus selbst ja der Gemeinde in Ephesus den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Das können wir in der Apostelgeschichte 20 nachlesen. Und in der Gemeinde in Thessalonich, da hat er ja auch schon Dinge über die Zukunft weitergegeben. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 3 und 4, da können wir nämlich so etwas lesen, und wir müssen dabei bedenken, den 2. Thessalonicher Brief hat Paulus ungefähr 15 Jahre früher geschrieben, wie den 1. Timotheusbrief. Also 15 Jahre früher, bevor der Paulus schreibt, der Geist sagt ausdrücklich, hat der Paulus Folgendes geschrieben: Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also hier hat der Paulus selbst schon was Ähnliches oder was Korrespondierendes gesagt, was der Geist ausdrücklich sagt. Und wenn wir weiter nachforschen, sehen wir, dass im Alten Testament etwas ganz Ähnliches auch schon steht, nämlich im Propheten Daniel. Der Prophet Daniel hat ja im 6. Jahrhundert vor Christus gewirkt. Und da wurde dem Daniel Folgendes geoffenbart in Daniel 11, Vers 32. Da steht über den Antichristen: Und er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Also auch hier ist vom Abfall die Rede. Und wenn der Paulus jetzt dem Timotheus schreibt, der Geist sagt ausdrücklich, dann ist klar, der Paulus schreibt dem Timotheus hier nicht eine neue heilsgeschichtliche Offenbarung, sondern der Paulus tut dem Timotheus etwas in Erinnerung rufen, was der Heilige Geist schon lange Zeit vorher als heilsgeschichtliches Ereignis vorhergesagt hat. Und insofern müssen wir hier sehen, der Paulus tut dem Timotheus einen Aspekt vom Ratschluss Gottes ganz spezifisch in Erinnerung rufen. Mit anderen Worten, das ausdrückliche Reden Gottes, seine Offenbarung, die hat der Paulus dann nicht neu bekommen, sondern er tut das einfach in Erinnerung rufen. Klar, das mit dem Nicht-Heiraten und so, mit den speziellen Speisen, das ist wie eine kleine Präzisierung, die der Paulus macht, aber das ist im Großen und Ganzen gesehen nichts, was völlig Neues. Und jetzt ist es so, in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, da haben wir ja auch nochmal die heilsgeschichtlichen Ereignisse von der Endzeit, wo im Buch Daniel und anderen Büchern vom Alten Testament schon vorhergesagt worden sind. Und auch in der Offenbarung haben wir manche Präzisierungen, was in der Endzeit dann passieren wird. Und jetzt steht etwas ganz Interessantes in der Offenbarung 22, die Verse 18 und 19. Da steht nämlich, dass wer diesen Offenbarungen etwas hinzufügt oder etwas wegnimmt, der soll verflucht sein. Also kurz zusammengefasst. Mit anderen Worten können wir damit daraus schließen, das ausdrückliche Reden Gottes, das Offenbarungsreden Gottes im Hinblick auf die Heilsgeschichte, das ist abgeschlossen. Das ist abgeschlossen mit dem letzten Buch der Bibel. Und deshalb sagen wir, die Bibel, das ist ein geschlossener Kanon, da gibt es nicht irgendwelche neue Offenbarungen. Also wenn man da irgendeinen Endzeitprophet hört, über YouTube oder sonst irgendwie in einem anderen Setting, der das und das über die Zukunft sagt, und er liest nicht gerade aus der Bibel vor, dann müssen bei uns alle Alarmglocken läuten, weil das Offenbarungsreden Gottes ist mit der Bibel abgeschlossen. Klar, es gibt auch ein spezifisches Reden vom Heiligen Geist, wenn Gott einen in besonderen Dienst oder in eine Aufgabe beruft oder wenn Gott einen besonders führt im Leben, das gibt es auch, so ein Reden vom Heiligen Geist. Aber so ein Reden, das müssen wir immer, immer, immer prüfen. Warum? Weil wir können so ein Reden vom Heiligen Geist leicht verwechseln mit unseren eigenen Gefühlen und Empfindungen. Und das ausdrückliche Reden Gottes haben wir in der Heiligen Schrift. Das ist der Maßstab vom Prüfen. Und wenn Gott so spezielle Führung schenkt, was er heute noch tut, da ist es immer wichtig, dass wir das prüfen, vielleicht mit anderen Glaubensgeschwistern, die reif sind, ganz sicher an der Heiligen Schrift. Und da gibt es manche andere Dinge, die uns dabei helfen können. Aber das ist nicht das Thema von heute Abend. Beim ausdrücklichen Reden vom Heiligen Geist ist etwas ganz wunderbar. Nämlich dieses ausdrückliche Reden, darauf können wir uns zu 100% verlassen. Und weil wir uns darauf zu 100% verlassen können, gibt das uns eine Gewissheit, genau das ist die Wahrheit. Und noch etwas, genau weil das Wahrheit ist, kann uns dieses Wort Gottes leuchten an einem dunklen Ort. Wir leben in einer Welt, die ist geistlich gesehen dunkel. Man kennt die Wahrheit nicht mehr, man kann alles Mögliche sagen. Und wir dürfen hier das Wort Gottes haben, wo wir uns dran orientieren dürfen, wo wir ein Licht haben. In 2. Petrus 1, die Verse 19 bis 21, da schreibt der Petrus das ganz, ganz wunderbar. Er sagt da: Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissenen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und nun wollen wir uns dem zuwenden, was der Heilige Geist so ausdrücklich über die Endzeit sagt und wo der Paulus dem Timotheus in Erinnerung ruft. In Vers 1, da schreibt der Paulus, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehrern der Dämonen zuwenden. Kann ein Christ vom Glauben abfallen? Also, hier steht es schwarz auf weiß, oder? Als Gemeinde, da haben wir ein Gemeindehandbuch. Und ich zitiere mal aus dem Gemeindehandbuch der ABS, da steht: Wir glauben, dass ein Wiedergeborener für Zeit und Ewigkeit gerettet ist und dass Gott das in ihm begonnene Werk fortsetzt und vollenden wird. Müssen wir unser Gemeindehandbuch in dem Punkt korrigieren oder wie ist das? Tatsächlich gibt es unter Christen heiße Diskussionen, nicht unter allen, aber unter manchen, wo es darum geht, kann ein Christ vom Glauben abfallen oder kann er das nicht? Und die Bibel, so sagen halt die einen, die sagt doch ganz eindeutig, jawohl, in der Endzeit, da werden etliche vom Glauben abfallen, das ist ganz eindeutig. Und andere sagen, aber wie soll das denn gehen? Wenn jemand ein Kind Gottes ist, dann ist er doch ein bleibendes Kind Gottes. Und Jesus sagt doch in Johannes 10, niemand kann jemand, wo zu meiner Herde gehört, aus meiner Hand reißen. Ja, das mit der Diskutiererei ist so eine Sache, die einen diskutieren, aber dann gibt es auch Christen, die diskutieren gar nicht, sondern die leiden unter dem Gedanken, in der Endzeit, da werden etliche vom Glauben abfallen, werde ich denn stark genug sein, dem ganzen Druck standzuhalten, dass ich eben nicht abfall, wenn das so eine große Bedrängnis auf mich zukommt. Ich schaffe das doch gar nicht. Und die haben dann Angst vor dem, was kommen wird. Um gerade in diesen Bereichen ein bisschen Antworten zu finden, habe ich mal nachgeforscht, wo denn in der Bibel das Wort Abfall, im Griechischen heißt Abfall Apostasia, oder das Wort Abfallen vorkommen. Und habe da wie drei relevante Bibelstellen gefunden. Die eine relevante Bibelstelle haben wir schon gesehen, die steht Daniel 11, Vers 32, wo es heißt: Und er, der Antichrist, wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und hier ist etwas interessant, nämlich wenn man sich das Wort kennen anschaut, das hebräische Wort kennen, yada, das bedeutet nicht einfach so ein oberflächliches Kennen. Oh, ich habe da jemanden im Zug gesehen, jetzt kenne ich den, weil ich weiß, wie der aussieht, sondern kennen, das ist ein tiefgründiges Kennen gemeint. ich bin mit jemandem vertraut. Ganz am Anfang von der Bibel, da lesen wir, und Adam erkannte Eva und die Eva wurde schwanger. Also da ist auch so ein tiefgründiges Erkennen da die Rede. Und jetzt diejenigen, die ihren Gott kennen, die vertraut sind mit dem Gott, die werden festbleiben. Also die Jesus in ihrem Herzen haben, die werden festbleiben. Die wird Gott bewahren. Also die müssen nicht Angst haben vor dem Abfall, weil nur diejenigen von Gott abfallen oder diejenigen können verführt werden, die eben den wahren Gott nicht in vertrauter Weise kennen. Eine andere relevante Bibelstelle ist Lukas 8, Vers 13. Das ist aus dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und bei der Erklärung, da sagt Jesus, die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzeln, hier steht keine Wurzeln, nicht wenig oder nicht tief genug Wurzeln, sondern keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und dieser Vers, der tut sehr schön untermalen, keine Wurzeln. Dieses oberflächliche Gott kennen, nicht das tiefgründige Gott kennen, sondern das Oberflächliche, das wird hier thematisiert. Also man kann Gott wie oberflächlich kennen, man kann den Glauben wie oberflächlich kennen, ohne tiefe Wurzeln, und dann kann man Gefahr fallen, abzufallen. Das heißt, wenn die Versuchung kommt, dass man dann eben der Versuchung nicht standhalten kann. Und das veranschaulicht sehr schön dasselbe, was auch Daniel 11 sagt. Und dann habe ich noch eine weitere interessante Bibelstelle gefunden, nämlich Hebräer 3, die Verse 12 und 13. Da steht, habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Offensichtlich geht es hier um eine Gemeindeversammlung. Die Leute versammeln sich und dann sagt der Hebräerbriefschreiber, achtet darauf, dass niemand unter euch ein ungläubiges, böses Herz habe. Weil sonst laufen diejenigen Gefahr, vom lebendigen Gott abzufallen. Das heißt, man kann in einer Gemeindeversammlung sein und äußerlich wie dazugehören. Es macht den Anschein, der ist Teil von der Gemeinde, aber das Herz sieht ganz anders aus. Das Herz, wo nur Gott hineinsieht, ist ein ungläubiges Herz. Und für diejenigen hat der Hebräerbriefschreiber etwas parat. Lasst euch ermahnen. Heute kehrt um, gebt euer verstocktes Herz auf, seid nicht nur Mitläufer, sondern nehmt Jesus in euer Leben auf, gebt Gott die erste Sache in eurem Herzen. Und genau das, was der Hebräerbriefschreiber hier schreibt, das wollen auch wir uns zu Herzen nehmen, wo wir vielleicht mit Menschen innerhalb der Gemeinde zu tun haben oder im Bekanntenkreis, die sich gläubig nennen, aber wo wir den Eindruck haben, die sind gar nicht wirklich gläubig, sondern sie tun nur irgendwas vorheucheln. Da wollen wir uns gebrauchen lassen, sie zu ermahnen. Kehr um, gib dein verstocktes Herz auf und gib Jesus den ersten Platz in deinem Leben. Wenn wir also zusammenfassen, was die Bibel dazu sagt, kann ein Christ vom Glauben abfallen, dann sehen wir, dass die Bibel erst einmal nicht einen rechthaberischen, diskutierenden Umgang mit dieser Frage kennt, sondern die Bibel kennt einen seelsorgerlichen Umgang mit dieser Frage. Und der erste Punkt ist, diejenigen, die im Glauben stehen, die Jesus im Herzen haben, die Wurzeln haben, weil sie in Jesus sind und Jesus in einem, die müssen nicht Angst haben, falle ich mal vom Glauben ab, sondern sie sind in Jesus verwurzelt, sie haben Wurzeln. Die kennen Gott in vertrauter Weise und die müssen nicht Angst haben vor dem, was kommen wird, sondern sie sind in Gottes Hand geborgen. Aber die Bibel, die weiß auch von der Tatsache, dass es einen oberflächlichen Glauben geben kann, ohne Wurzeln. Und da gilt die Ermahnung, dass man solche Geschwister in der Gemeinde oder scheinbare Geschwister oder wie man es auch nennen mag, ganz ernsthaft auch zur Umkehr auffordert und sie vor der Gefahr auch warnt, dass wenn man nur oberflächlich glaubt, dass man zur Zeit von der Versuchung ganz sicher nicht standhalten wird. Soweit zum Thema, kann ein Christ abfallen? Und jetzt macht der Paulus in unserem Bibeltext hier deutlich, wie das geschehen kann, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen. Und zwar zählt er drei Dinge auf. Einmal durch irreführende Geister, dann durch die Lehren der Dämonen und als drittes durch die Heuchelei von Lügenrednern. Man kann sagen, letztlich steckt hinter allem der Teufel. Der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. In Johannes 8, Vers 44, da wird über den Teufel gesagt, dass er ein Menschenmörder ist und ein Lügner von Anfang an. Ja, er wird als Vater der Lüge bezeichnet. An dieser Stelle möchte ich gerne eine Gegenüberstellung machen. Wir haben da die drei, wir haben gesehen, das ist vom Teufel letztendlich, wie die Versuchung dann kommt, und dem gegenüber, dem Teuflischen, will ich das Göttliche gegenüberstellen. Einmal im Hinblick auf den Lebensweg. Da wird gesagt, kommen irreführende Geister. Das heißt, man wird einen falschen Weg geführt, wo zu einem falschen Ziel führt. Das ist das Teuflische. Und das Göttliche ist Jesus. Weil Jesus sagt von sich selbst in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Und dann sagt er weiter, und das Ziel, niemand kommt zum Vater als durch mich. Also das ist wunderbar, in Jesus haben wir den rechten Lebensweg, wo uns zum Ziel der himmlischen Heimat bei unserem lebendigen Gott führt. Dann das Teuflische im Blick auf die Lehre, Lehre von Dämonen. Die Lehre von Dämonen, die führen letztendlich zum Unheil. Am Anfang kann das irgendwie schön tönen, geh zum Geistheil und dann wirst du deine Krankheit los, aber dass man dann plötzlich Depressionen bekommt oder Selbstmordgedanken oder so, das sagt einem niemand, aber sowas passiert sehr häufig. Die Lehre von Dämonen, die können letztendlich oder führen letztendlich zum Unheil. Und das Göttliche ist die gesunde Lehre. Die gesunde Lehre führt zum Heil. Der gesunde Lehre ist auch eine gesund machende Lehre. Die kann unser falsches Denken wie korrigieren und es ist wunderbar, dass wir die gesunde Lehre haben dürfen. Dann das Teuflische im Hinblick auf was verlassen wir uns im Leben. Das sind die Lügengeister, die Lügenredner, die hier genannt werden. Und das Göttliche ist die Wahrheit. Jesus sagt nicht nur, ich bin der Weg, sondern er sagt auch, und ich bin die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit und das Wort Gottes wird auch als die Wahrheit bezeichnet an manchen Stellen in der Bibel. Übrigens, die Lügenredner, die werden hier auch bezeichnet als Menschen, die ein gebrandmarktes Gewissen haben. In der Antike hat man ja nicht so gute Desinfiziermittel gehabt, wie wir heute haben. Und zum Teil hat man das dann so gemacht, um Wunden zu desinfizieren, hat man die Wunden ausgebrannt. Und wenn man so ordentlich brennt, wir haben hier einen Mediziner unter uns, vielleicht kann der das bestätigen, auch wenn es nicht sein Fachgebiet ist, da kann es passieren, dass man dann gefühllos wird an genau dieser Stelle. Wenn da die oberste Hautschicht zu tief eingebrannt wird, dann fühlt man da plötzlich nichts mehr. Und genau das meint ein gebrandmarktes Gewissen haben. Man kann Lügen reden, Lügen reden, Lügen reden, ohne mit der Wimper zu zucken, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Und ja, das kann passieren. Entsprechend finde ich es wichtig, dass wir das vor Augen haben, oder ich finde es generell ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, dieser Gegensatz, das Teuflische und das Göttliche. Warum ist es so wichtig für uns? Wir leben in einer Zeit, wo wir von der Schule geprägt und alles Mögliche das Gefühl haben, wir leben in einer säkularen Welt. Also das Geistliche, das spielt nicht mehr so eine große Rolle, aber das ist eine Lüge. Wir leben in einer Welt, wo es den Kampf zwischen der Welt Gottes und den Kampf von der Welt des Bösen gibt. Und der Satan, der ist nach wie vor der Fürst dieser Welt, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Und wir als Gläubige, wir stehen in diesem Kampf drin, in diesem geistlichen Kampf. Und jetzt, wenn wir die Welt anschauen, in der wir leben, wo dieser geistliche Kampf herrscht, finde ich es krass, wie sich die letzten 20 Jahre entwickelt habe. Ich kann ja nicht so viel überblicken. Ich kann die letzten nicht mal 50 Jahre überblicken, sondern eher ein bisschen über 45 Jahre. Und wenn man sich jetzt die Verlässlichkeit von den Politikern anschaut, ich finde es krass, wenn heute Politiker ganz offensichtlich eine Lüge nach der anderen erzählen. Also früher, da haben die Politiker auch gelogen, aber in dem Ausmaß, mit der Offensichtlichkeit, wie das heute geschieht, nicht nur in Amerika, nicht nur in Russland, sondern auch hier in Europa. Also das ist krass, und wisst ihr, was ich auch krass finde? Dass sich kaum mehr jemand darüber aufregt, weil wir uns so daran gewöhnt haben, diesen Lügenredner zuzuhören und uns damit irgendwie zu arrangieren. Oder wenn wir an das ganze Gender-Zeug da denken. Als ich vor etwas über 20 Jahren das erste Mal das gehört habe, dass es so ein soziales Geschlecht geben soll und jeder sich selbst definieren kann, Mann, Frau, da habe ich gedacht, so ein Guckus. Also das wird sicher nicht Realität werden, weil die Biologie, die ist doch so klar, und die Menschen, die haben doch auch einen normalen Menschenverstand, und wenn man das alles mit dem normalen Menschenverstand anschaut, da kann man doch nur so einen Blödsinn sagen. Aber achtet mal heute, das ist ganz normal, dass man das Primarschülern beibringt im Unterricht, dass es das eben auch gibt und dass man darauf Rücksicht nehmen sollte und so. Das ist krass, das ist krass. Und wer regt sich heute noch drüber auf? Ja, es gibt welche, die sich drüber aufregen, zum Glück, aber irgendwie haben wir uns an die Situation gewöhnt. Irgendwie haben wir uns an die Situation gewöhnt. Und was ich damit aufzeigen will, ist nicht, dass ich einfach nur über die böse Gesellschaft schimpfen will, sondern ich will aufzeigen, unsere Gesellschaft, in der wir leben, und wir sind Teil dieser Gesellschaft, die ist viel leichter verführbar geworden, wie die Gesellschaft noch vor wenigen Jahren gewesen ist. Und deshalb ist es umso wichtiger für uns als Christen, dass wir wachsam sind und uns eben nicht verführen lassen. Inwieweit die Endzeit jetzt fortgeschritten ist, darüber kann man nur spekulieren, ich kann es nicht sagen. Aber was ich sicher sagen kann, ist, die letzte Zeit, die kommt immer näher. Die letzte Zeit, die kommt immer näher. Und wie sollen wir nun im Blick auf das, was auf uns zukommt, unser Leben gestalten? Den Kopf in den Sand stecken, auf die Entrückung warten, auf die Wiederkunft von Jesus warten und bis dahin Kopf in Sand, Türe hinter uns verriegeln und abwarten? Nein, sondern wir sollen diese Zeit leben mit dem Blick auf Jesus, mit dem Hören auf das Wort Gottes. Und wenn wir das tun, da können wir zuversichtlich sein, weil wir nicht den Sieg vom Teufel erwarten, sondern weil wir den Sieg von Jesus erwarten. Und deshalb können wir zuversichtlich mitten in dieser Zeit sein und auch in der Zukunft können wir zuversichtlich bleiben. Paulus erwähnt hier im 1. Timotheus 4 die falsche Lehre, man dürfe nicht heiraten. Also es kommen irreführende Geister, die sagen, man darf nicht heiraten. Heute in der Welt, da sehen wir, die Geburtenrate, die geht rapide zurück. In der Welt, in ganz vielen Ländern der Welt und auch bei uns hier in der Schweiz. Sozialforscher, die haben sich Gedanken gemacht, haben Umfragen gestartet, warum ist das so? Und manche Ideen gibt es da. Die einen sagen wegen dem Handy, andere sagen wegen anderen Sachen. Und einer der Gründe ist auch, weil viele sich vor einer unsicheren Zukunft fürchten. Im Rahmen von der Klimaideologie, da hat man ja auch gelehrt, ich tue das auch so als dämonische Lüge da abtun, da hat man gelehrt, die Menschen, die haben halt einen viel höheren CO2-Fußabdruck, das mag stimmen, das ist sicher wahrscheinlich keine Lüge, aber die Schlussfolgerung daraus, und deshalb ist es am besten, wenn man auf Kinder verzichtet. Also das ist sicher nicht im Sinne Gottes. Und die Bibel, die lehrt uns da etwas ganz anderes. In der Bibel, da finden wir nämlich eine Stelle, wo Gott spricht zum Volk Israel. Das Volk Israel war in der babylonischen Gefangenschaft. Und für die Zeit, die Umstände damals, die waren hammerschwer für das Volk Israel. Die hätten wirklich allen Grund gehabt, den Kopf in den Sand zu stecken. Und für die Zeit, da hat Gott dem Volk Israel in Jeremia 29, Vers 5 bis 7 Folgendes gesagt, baut Häuser, also Häuser bauen ist was Gutes, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort mehrt und eure Zahl nicht abnimmt. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Ich denke, das Prinzip, das dahinter steckt, das dürfen wir auch für unsere Zeit und auch für die Zukunft nehmen. Lassen wir uns durch irgendwelche Gedanken oder Ideologien von Menschen nicht in einen Zukunftspessimismus hineindrängen. sondern auf uns wartet eine wunderbare Zukunft. Jesus kommt wieder. Auf das schauen wir. Eine wunderbare Zukunft wartet auf uns. Und bis es soweit ist, wollen wir positiv uns einsetzen in der Welt, wo wir momentan unser Zuhause haben. Einmal für unser persönliches Leben wollen wir positiv bleiben, Häuser bauen, Familien gründen und so weiter. Und dann wollen wir uns aber auch einsetzen für die verlorene Welt. Wir wollen den Frieden von der Stadt und dem Land suchen, in dem wir leben. Wir wollen uns für das Heil, für die Rettung von Menschen einsetzen. Noch eine kurze Klammerbemerkung zu dem Nicht-Teilgarten. Vorhin habe ich den Antichrist erwähnt, Daniel 11 habe ich da zitiert. Und in Daniel 11, Vers 37 steht noch etwas Interessantes über den Antichristen. Da steht nämlich geschrieben, dass er sich nicht kümmern wird um die Sehnsucht der Frauen. Ob das vielleicht miteinander irgendeinen Zusammenhang hat, könnte durchaus sein, aber ich will das einfach als interessante Klammerbemerkung stehen lassen und nicht weiter drüber spekulieren, sondern ich will noch zu der nächsten Lehre übergehen, wo er falsch ist, wo er teuflischen Ursprungs ist, wo es heißt, dass man verbieten wird, manche Speisen zu genießen. Das kann man in Zusammenhang bringen mit jüdischen Speisevorschriften, aber wir können das auch in Zusammenhang bringen mit manchen Ideologien, wo in unserer Zeit herumschweben. Das ist ja nicht ganz eindeutig auf die jüdischen Speisevorschriften bezogen. Gerade letzte Woche, da hatten wir eine Schulkameradin von einem unserer Kinder bei uns zu Besuch und die hat früher immer gerne Fleisch gegessen und das letzte Mal hat sie da die Fleischstücke so rausgepickt und hat gesagt, meine Mama will, dass ich mich vegetarisch ernähre. Also es passiert, dass gerade so verschiedene Lehren, die in unserer Gesellschaft herumschwirren, Einfluss haben auf das Denken und Verhalten von Menschen. Was jetzt die genauen Hintergründe sind bei dem Mädchen, da habe ich nicht weiter nachgeforscht und werde da wahrscheinlich momentan auch nicht weiter nachforschen. Aber ich will einfach das vor Augen haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo es nicht nur im Blick auf die Gesundheit, sondern auch aus ideologischen Gründen mal Ernährungstipps gibt, so und so sollst du essen und das auf keinen Fall, das ist auf keinen Fall gut. Und wenn jetzt hier gesagt wird, das sollst du nicht essen, es ist nicht gut, wenn du davon isst, da können wir uns fragen, erinnert uns das an etwas? Dann können wir sagen, ja, an die Paradiesgeschichte. Da hat Gott ja auch Adam und Eva gesagt, von dem einen Baum sollt ihr nicht essen, weil sonst kommt die Sünde. Und jetzt könnte man sich fragen, ja, tut der Antichrist hier vielleicht Gott nachäffen, wenn er sagt, ja, es gibt Speisen, die sollst du nicht anfassen. Es kann durchaus sein, dass das wie eine Nachäffung von Gott ist. Sicher ist aber, und das ist mir wichtig, wir als Gläubige, wir dürfen alles essen. Und zwar mit Danksagung sollen wir die guten Gaben, die Gott uns schenkt, genießen. Jetzt haben wir Sommer und das ein oder andere Mal werden wir sicher den Grill anschmeißen, also wir ganz sicher zu Hause. Und dann dürfen wir ein feines Stück Fleisch auf den Grill machen und dürfen das genießen ohne schlechtes Gewissen. Oh, die Zucchetti hier aus dem Garten, die hätte einen geringeren CO2-Abdruck wie das Fleischstück aus dem Koop. Nee, solche Gedanken, die müssen wir nicht hegen, sondern wir dürfen dankbar das geben, was Gott uns zum Genießen darreicht. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir können dann glatt doppelt genießen. Wir können genießen das feine Stück Fleisch. Und wir können genießen, einen guten Gott habe ich, der mir das gibt, der mir nicht der 1000 Speisevorschriften macht, sondern er sagt, das darfst du ohne schlechtes Gewissen genießen. Und dann können wir uns freuen über den wunderbaren Gott, wo wir haben. Wir haben bald Sommerpause und so will ich gerade mit diesem Gedanken schließen und Amen sagen und euch in die Sommerpause überlassen, nachdem wir uns dann noch ausgetauscht haben über die eine oder andere Frage. Ich möchte gerade noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir positiv in die Zukunft schauen dürfen, weil wir wissen, du kommst wieder, der Böse, der Antichrist, der Teufel, die werden nicht das letzte Sagen haben, sondern du hast das letzte Sagen. Und auch in den Zeiten, wo es schwer ist, werden wird, da wissen wir, du lässt uns nicht fallen, sondern du bist in uns und wir sind in dir und du bewahrst uns und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Aber Herr, du siehst auch unsere Geschwister in der Gemeinde, die vielleicht noch keine Wurzeln haben im Glauben. Wir bitten dich so sehr, dass sie doch auch tiefe Wurzeln schlagen dürfen und ja, dich als Herrn und Heiland voll und ganz akzeptieren und in dir gegründet werden dürfen. Herr Jesus, du siehst aber auch die Welt, in der wir leben, wo so viel Lüge, so viel Unheil ist, weil man sich auf das Falsche einlässt und nicht auf dich. Und wir bitten dich, dass du noch viel Umkehr schenkst, Erkenntnis der Wahrheit und dass Menschen gerettet werden. Gebrauch du uns auch als deine Mitarbeiter für dieses Ziel. Amen.